Guten Morgen. Zu Beginn der Predigt möchte ich gerne beten. Ja, Jesus, ich möchte danken, dass du hier bist, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Anwesenheit, dass du unsere Herzen berührst und auch jetzt schon berührt hast im Lobpreis. Dafür danke ich dir. Und ich möchte auch wirklich bitten, dass du durch mich wirkst, mit deinem Heiligen Geist, dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass du mich führst, aber dass du auch unsere allen Herzen öffnest, Herr, dass dein Wort da auf fruchtbaren Boden fällt und ja, da keimt, aufwächst und Früchte bringt. Und Herr, all das zu deinem Ruhm und zu deiner Ehre. Amen. Wusstet ihr, dass die allermeisten Menschen mit dem Stichwort schönster, was die allermeisten Menschen mit dem Stichwort schönster Tag im Leben verbinden? Ich habe das mal auf Google suchen lassen. Und ich muss euch sagen, ich hätte nicht erwartet, dass die Menschen so einmütig ein Ereignis damit verbinden. Tatsächlich drehten sich die ersten 43 Treffer um Hochzeit. Dazwischen war gar nichts. 43 Treffer gingen nur um Hochzeit. Auch unser heutiger Bibeltext handelt um eine Hochzeit. Und zwar um die Hochzeit zu Kana. Ja, Bernhard hat schon angesprochen, Kinderstunde kennen das manche mit diesen Fandanell-Tafeln. Und ja, heute sind wir in der Technologie etwas fortgeschritten. Ich könnte klassisch den Bibeltext vorlesen, aber heute habe ich tatsächlich die Hochzeit zu Kana für euch in bewegten Bildern. Ganz simultan zum Bibeltext. Also genießt es.
Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa.
Also ich empfinde die gesprochenen Dialoge und Mimiken da sehr eindrücklich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Meine, sie helfen uns, die Geschichte etwas besser zu verstehen. Ich dachte bis vor kurzem noch nicht, dass es irgendetwas da nicht auf den ersten Blick zu verstehen gibt. Der Wein ist ausgegangen und naja, Jesus hat dann eben Wasser zu Wein gemacht. So, naja, wenn man so Kinderstund erprobt ist, dann kennt man das eigentlich ganz gut. Wasser war ja mehr als genügend vorhanden. Aber diese Story verbirgt noch so viel mehr. Deshalb wollen wir uns heute die Hochzeit zu Kana gleich unter zwei Gesichtspunkten anschauen. Zwei Perspektiven einnehmen. Und zwar im Hinblick auf die Hochzeit, die Jesus mit seinen Jüngern besucht hat. Und zweitens, wie die Verwandlung von Wasser zu Wein heilsgeschichtlich einzuordnen ist. Es war eine Hochzeit unweit von Nazareth, von einem Ort, wo Jesus in seiner Jugendzeit wohnte, in Kana. Und wie Werner schon richtigerweise sagte, war es damals üblich, das ganze Dorf einzuladen. Und so war das ganze Dorf Kana eingeladen. Es war sicher eine große Feier. Darüber hinaus war noch Maria eingeladen, Jesus und wenn ein Rabbi eingeladen ist, dann auch seine Jünger. Und ja, was auffällt ist, dass Josef nicht erwähnt wurde. Die letzte Erwähnung von Josef haben wir, als der 12-jährige Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten lehrt. Und er tritt dann nicht mehr in Erscheinung, sodass die allermeisten Theologen ausgehen, dass er ja, zum Dienstbeginn Jesu bereits verstorben war. Der Evangelist Johannes schildert sehr schlicht, wie Jesus Maria mitteilt, sie haben keinen Wein mehr. Aber das war sicherlich noch viel, mit viel mehr Emotionen. Sie haben keinen Wein mehr. Das war eigentlich eine Schockbotschaft. Das war heftig, das durfte nicht passieren. Das war der buchstäbliche Super-GAU. Das war bei einer orientalischen Hochzeit gleichbedeutend mit dem Ende der Hochzeit. Ja, und den Wein ausgehen zu lassen, wäre für den Gastgeber ein unbeschreiblich großer Fauxpas gewesen, wo noch über Jahre mit Gespött zu rechnen hätte. Ja, im Vorderen Orient wurden damals eben Hochzeiten auch nicht einen Tag nur, sondern gleich eine ganze Woche gefeiert. Ja, der Bräutigam und der Speisemeister, wir würden wahrscheinlich heute sagen, der Hochzeitskoordinator, werden nicht wenig Wein besorgt haben, aber alle Dorfbewohner waren eben auch eine ganze Woche eingeladen. Und jetzt gibt es Mangel. Maria erfährt davon und teilt Jesus flugs die Not mit. Nach dem Motto, tu doch etwas, tu ein Wunder. Läufst du wie Maria auch als erstes zu Jesus, wenn du eine Not hast? Und nicht erst als letzte Option? Wenn dich zum Beispiel deine Arbeit oder deine Aufgaben in der Arbeit überfordern, wenn du nicht weißt, wie du den Streit in der Familie lösen kannst oder wenn du mit Depressionen kämpfst, vertraust du darauf, dass Gott eine Lösung für dein Problem hat? Maria hat genau das getan. Sie konfrontiert Jesus damit und scheint tatsächlich Vertrauen in Jesu Vollmacht gehabt zu haben. Aber wie kommt sie nur darauf, dass Jesus in dieser schwierigen Situation weiterhelfen kann? Denn im Gegensatz zu uns wusste sie noch nicht von all den Zeichen und Wundern, die Jesus später noch tun würde. Wir haben von Werner gehört, das war ja das erste Zeichen, das Jesus wirkte. Aber ich bin überzeugt, sie hatte noch die Worte vom Engel in ihrem Herzen getragen, wonach Jesus der Sohn Gottes ist. Und hatte deshalb diesen Mut und diese Zuversicht genommen, Jesus daraufhin anzusprechen. Jesu Reaktion in Vers 4 überrascht dagegen. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Oder das könnte man auch so übersetzen, was hat das mit dir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das Wort Frau klingt in diesem Zusammenhang für uns sehr schroff. Tatsächlich wird es im Aramäischen eher respektvoll und freundlich verwendet, so vielleicht wie das französische Madame. Trotzdem ist es ungewöhnlich, dass Jesus Maria nicht als seine Mutter, sondern als Frau anspricht. Damit baut er schon eine gewisse Distanz auf. Und es überrascht uns auch, dass Jesus jetzt in dieser ganz großen Not sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Begründung schauen wir uns später von der heilsgeschichtlichen Perspektive noch etwas genauer an. Aber es geht uns auch manchmal so, manchmal verstehen wir Gottes Antwort nicht, oder? Geht es dir auch manchmal so? Oder wie oft hätten wir jetzt schon gerne eine Antwort von Gott? Eine Antwort auf die Frage, wie bewältige ich die Herausforderungen? Wie kann ich in diesem Bereich wachsen? Oder Gott, wohin möchtest du mich führen? Diese letzte Frage stellt sich aktuell mir ganz deutlich bei meiner Suche nach meiner kommenden Stelle. Ich wüsste schon lieber letztes Jahr als die nächsten Wochen und Monaten, wo Gott sich wünscht, dass er als nächstes durch mich wirken möchte. Ich weiß es nicht. Ich muss auf ihn warten, vertrauen. Und das ist nicht so einfach. Das fällt uns schwer. Ja. Aber obwohl Maria die Antwort Jesu nicht versteht, wartet sie voll Vertrauen auf sein Eingreifen. Sie erfasst in dem noch nicht die große Möglichkeit eines später aber schon. Also es kann auch was kommen, auch wenn es jetzt noch nicht ist. Und das ist auch das Beste, was wir machen können. Manchmal ist es noch nicht an der Zeit. Wir müssen immer wieder geduldig auf Gottes Momente warten und sollten uns aber für diese bereithalten. Maria macht genau das. Sie befiehlt dem Diener, Was auch immer er dir sagt, das tu. Ganz bedingungslos, ganz direkt. Und wie es schon fast nicht anders zu erwarten ist, ordnet Jesus etwas eher in unseren Augen Unsinniges an. Füllt die 6 steinernen Wasserkrüge mit Wasser. Wie viele von uns hätten jetzt wohl gesagt, hallo Jesus, Wasser haben wir genug, es geht hier gar nicht um Wasser, es geht um Wein. Die Arbeit ist total unnötig. Warum sollen wir jetzt mühsam mit ganz viel Schweiß und Fleiß diese 6 steinernen Krüge mit einem Volumen von etwa 600 Liter füllen? Warum? Warum der ganze Aufwand? Aber die Diener sind gehorsam und sind uns damit ein Vorbild. Ohne Wenn und Aber füllen sie die Krüge bis zum Rand. Und einmal mehr sehen wir, so absurd Gottes Anordnungen auch zu sein scheinen, das Beste ist es, ihm zu gehorchen. Ja, das Beste ist es, ihm zu gehorchen. Der Speisemeister bekommt, ohne zu wissen von all dem, was sich da zugetragen hat, mit den Steinern, den Trögen und dem Wasser, was reingefüllt hat, einfach einen Becher gereicht. Geschöpft aus eben diesem Wassertrog. Aber nicht irgendein mäßiger Wein, sondern ein viel, viel besserer Wein ist es einmal, als er schmeckt. Ich meine, die haben eine Woche gefeiert, ne? Stellen wir uns das mal vor. Und Wein war gerade so im vorderen Orient so das Getränk, der war verdünnt mit Wasser, der hielt sich länger, war von der Qualität her höherwertig und war auch besser für den Magen, besser bekömmlich. Aber es gab Wein, es gab die ganze Woche Wein. Und dann vielleicht hat man sich irgendwann mal ein bisschen auch satt getrunken, aber der hat sofort gemerkt, hoppala. Eine ganz andere Qualität, viel besserer Wein. Und das reißt ihn vom Hocker, das setzt ihn direkt in Bewegung. Es hat seine Erwartungen total übertroffen. Ja, wenn Gott wirkt, übertrifft es unsere Erwartungen. Hast du das auch schon erlebt? Ich weiß nicht, was du Jesus hinlegst, was du von Gott erbittest oder wo du im kindlichen Vertrauen seine Hand greifst. Aber ich weiß, dass du noch staunen wirst über Gottes Treue. Der Speisemeister war auf jeden Fall derart erstaunt über die hervorragende Qualität des neuen Weins, dass er sogleich den Bräutigam herbeiruft. Ja, und ihn gar belehrt. Vers 10. Jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und wenn sie trunken sind, also wenn sie den Unterschied nicht mehr so schmecken, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist fast schon ein Vorwurf. Ja, das ist eigentlich einer. Weil es ein bisschen die Sorge besteht, dass die Qualität des Weines jetzt gar nicht mehr so richtig wahrgenommen werden kann. Und jetzt Vers 11, der ist fast selbsterklärend. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, seinen Ruhm, seine Ehre. Und seine Jünger glaubten an ihn. Oder kann man auch so übersetzen, fassten stärkeres Vertrauen in Jesus. Indem ich den Unterschied zwischen Zeichen und Wunder aufzeige, möchte ich euch jetzt zur heilsgeschichtlichen Perspektive geleiten. Zeichen sind im Gegensatz zu Wundern nicht nur übernatürliche Vollmachtstaten, sondern hinter diesen Zeichen stehen darüber hinaus noch zukunftsweisende Bedeutungen. Und dass die Verwandlung von Wasser zu Wein nicht nur ein Wunder, sondern Jesu erstes Zeichen war, werden wir jetzt sehen. Dafür ist Vers 4 mit der überraschenden Reaktion Jesu der Schlüsselvers. Jesus ist bei der Hochzeit, aber irgendwie lässt seine verwirrende Antwort darauf schließen, dass seine Gedanken irgendwo anders waren. Seine Gedanken sind wahrscheinlich irgendwo weitergeschweift. Aber was denkt man denn bei einer Hochzeit? An was denkt man bei einer Hochzeit? Richtig, an seine eigene Hochzeit. Und Jesus wünscht sich nicht nur eine Beziehung zu uns wie ein König zu seinen Untergebenen, sondern er wünscht sich eine Beziehung zu uns wie ein Ehemann zu seiner Ehefrau. Voller Liebe, voller Vertrauen, voller Nähe und Intimität. Ja, im Gespräch mit den Pharisäern hat sich Jesus schon als der Bräutigam bekannt. Wir lesen das in Lukas 5, 34, 35. Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste, damit meint jetzt die Jünger, fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Auch Johannes der Täufer bezeugt in Johannes 3, 26 bis 29, dass Jesus der Bräutigam ist. Aber wer ist die Braut? Laut Offenbarung 21 ist es das neue Jerusalem, sprich die Gesamtheit der von Jesus Erretteten. Alle, von allen verschiedenen Denominationen, alle, die zum Glauben an Jesus kommen und durch ihn errettet werden, das ist die Braut. Ja, Jesus dachte an seine eigene Hochzeit, aber er dachte anders über sie, als wir das tun würden. Wir wissen meist nicht, ob, mit wem oder wie wir heiraten werden. Zumindest zuvor wissen wir es nicht. Aber Jesus wusste genau das. Er wusste genau, was es ihn kosten würde, für den Wein bei seiner Hochzeit sorgen zu können. Die einzige Möglichkeit, wie Jesus für seinen Hochzeitswein sorgen konnte, ist durch deinen Kreuzestod gewesen. Wenn Jesus Wein sieht, denkt er an Blut. So sagt er beim letzten Abendmahl, als er den Weinkelch erhebt: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Als Jesus an den Freudenkelch dachte, den wir mit ihm im Himmel trinken werden, hat er auch immer an den Kelch des Leidens gedacht, den er zuvor trinken musste. Aber Maria, sagte er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde ist bei Jesus im Johannesevangelium ein technischer Begriff. Bei seiner Stunde ist wie in Johannes 7,30, Johannes 8,20, Johannes 12,23, es gibt noch mehr Stellen, ich habe sie nachgeschaut, immer die Stunde seines Todes gemeint. Und die war bei der Hochzeit zu Kana noch nicht gekommen. Jesus hatte einen göttlichen Zeitplan. Das Richtige zur falschen Zeit ist genauso wenig zielführend wie das Falsche zur richtigen Zeit. Doch für die Verwandlung von Wasser zu Wein war es jetzt die von Gott vorgesehene Zeit. Übrigens, Wein galt früher als eine göttliche Segensgabe und war darüber hinaus ein Zeichen der anbrechenden messianischen Heilszeit. So sprich, dass bald der Messias kommen würde, dass bald Hoffnung auf diese Welt kommt, dass wir errettet werden. Dafür war Wein auch ein Zeichen, das können wir an alttestamentlichen Stellen lesen. Bezeichnenderweise gebrauchte Jesus für dieses Zeichen die steinernen Wasserkrüge, welche der rituellen Reinigung dienten, lesen wir. Jene besagte Reinigung war damals symbolisch gesehen sehr wichtig, um in Gottes Gegenwart treten zu dürfen. Dass wir Menschen es bedürfen, gereinigt zu werden, signalisiert uns, dass wir von uns heraus Sünder sind und von uns heraus unrein sind. Damit wir für ein und alle für ein und alle Mal für unsere Verfehlungen gereinigt werden, wusste Jesus, dass er den Kelch des Leidens und der Schande trinken musste. Und wenn wir an sein Gebet im Garten Gethsemane denken, wissen wir, wie sehr er sich davor gefürchtet hat. So betete er: Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also er hatte Sorgen, er hatte Angst von dem Leidensweg, der vor ihm stand. Aber es war ihm ein noch viel größeres Anliegen, seinem Vater gehorsam zu sein. Ja, und dem Vater gehorsam und voll der Liebe für uns hat er tatsächlich dieses Leid auf sich genommen, damit er durch sein unschuldiges Blut am Kreuz von Golgatha für uns den Preis der Sünde bezahlt. Wir waren verstrickt in Sünden und verloren. Durch Sünde hatten wir uns sehr beschmutzt. Aber weißt du, ich will dir sagen, Jesus hat eine unendlich große Liebe für dich. Eine unbeschreiblich große Liebe. Ganz egal, welche Fehltritte du dir schon im Leben geleistet hast. Ganz egal, wie schmutzig du dich selber fühlst oder unwürdig. Jesus liebt dich. Das kommt manchmal nicht an bei uns im Herzen. Ich will es nochmal sagen. Jesus liebt dich bedingungslos. Komplett ohne Performance. Komplett ohne, dass du irgendwelchen Standard genügen musst. Er liebt dich. Und er vergibt dir nur allzu gerne. Und wenn du dir vorstellst, dass unsere Sünden uns beflecken, uns dreckig machen, vielleicht denkt man da an befleckte Klamotten, dann will uns Jesus neu einkleiden. Er will dich neu einkleiden und dich so schön und herrlich einkleiden wie eine Braut. Also die Hochzeitsbilder sind ja mit immer die schönsten Bilder und da wird alles rausgeholt und alles so schön wie möglich gemacht. Und Jesus kann das und er wünscht sich das. Und das schenkt er dir, damit dass er dir seine Gerechtigkeit schenkt. Seine heilige, seine reine Gerechtigkeit. Sodass du keine Flecken, keine Schuld, keine Sünde hast. Jesus ist der Bräutigam. Er sehnt sich nach dir. Er steht vorne am Altar und schaut schon sehnsüchtig den Mittelgang zu dir runter. Er läuft dir entgegen mit weit geöffneten Armen. Geplättet, ja umgeworfen von deiner Schönheit. Vielleicht hast du bis jetzt noch gar nicht so Bekanntschaft mit Jesus gemacht. Vielleicht kennst du ihn nur vom Hören sagen. Ich will dir sagen, Jesus kennt dich schon vor deiner Geburt. Noch als du ein göttlicher Gedanke von ihm warst, hat er dich lieb gewonnen. Und Jesus war immer ganz nah bei dir, auch wenn du ihn vielleicht nicht gemerkt hast, auch wenn du vielleicht nicht an ihn gedacht hast, auch wenn du ihn vielleicht abgelehnt hast eine Zeit lang. Aber er möchte dein Freund sein, dein bester Freund. Und in dem Bild zu bleiben, auch dein Bräutigam. Er will sich dir ganz und gar versprechen und er bietet es dir an. Er sagt, ich will mit dir gehen, dein ganzes Leben lang. Und das ist wie ein Geschenk, das du annehmen darfst. Verdienen kannst du es dir nicht, aber schenken lassen darfst du es dir. Du darfst es annehmen und das ist das größte und schönste Geschenk, was wir jemals erhalten können und für was wir uns jemals auf Erden entscheiden können. Amen. Amen. Und nach unserem Gottesdienst wird auch die Möglichkeit sein, beim Infopoint oder auch hier bei mir vorne Gebet zu suchen, einfach diese Entscheidung, mit Jesus sein Landesgeben zu gehen, festzumachen. Gott meint es gut mit dir. Er liebt dich über alles.